Herzlich willkommen bei Mut an der Hand, dem Mutmacher-Podcast von und mit Nadja Neumann. Schön, dass du zuhörst. Du möchtest etwas verändern und weißt nicht wie? Dann höre jetzt genau zu. In diesem Podcast spricht Nadja mit interessanten Menschen, die genügend Mut an der Hand haben, ihr Leben zu verändern und außergewöhnliche Dinge zu tun. Du kannst das auch. Liebe Nadja, wer darf dir denn heute eine spannende Geschichte erzählen?
Und heute habe ich die liebe Tanja Marie bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
Schön, dass du... Ja, hallo.
Hallöchen. Ach, es ist so schön,
Hallöchen,
dass wir...
Nadja.
Ja, hi. Schön, dass wir Zeit gefunden haben, dass wir uns hören. Und jetzt haben wir sogar Zuhörer, die uns zuhören. Sehr schön. Liebe Tanja Marie, oder Tanja darf ich ja auch sagen, ne? Kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du so bist, was du so tust, für denjenigen, der dich vielleicht noch nicht kennt?
Genau, das mache ich gern. Also ich heiße Tanja Marie, das ist recht lustig, weil meine Mama wollte mehr so Tanja und eigentlich, wenn sie gewollt hätte oder gedurft hätte, wie sie wollte, würde ich sogar Tatjana oder Verushka, Anushka heißen, irgendwas sehr eindeutig Russisches.
Es okay.
Dann nur Tanja. Und mein Vater wollte gerne Marie. Und so, weil keine Entscheidung fiel, gab es dann irgendwie beide Namen. Und den einen ganz offiziell und der andere ist mehr so mein familien- und freundesinterner Zweitname gewesen, aber der hat sich im Laufe meines Lebens genauso durchgesetzt und irgendwann habe ich mich entschieden für Tanja Marie als Doppelname. Ich ziehe das jetzt konsequent durch, auch wenn es manchmal für Verwirrung stiftet, aber das ist mir wurscht. Es kann jeder sich aussuchen, welcher Name besser passt. Ich habe auch mal ein bisschen so die Namensbedeutungen recherchiert und fand es witzig, weil beide Namensbedeutungen gut zu mir passen, ich mich mit beiden gut identifizieren kann. Deswegen habe ich diesen lustigen Doppelnamen.
Ja, schön.
Genau, und ich bin, werde jetzt bald 43 Jahre alt und bin, lebe in Leipzig wieder, bin hier geboren und zur Schule gegangen und weggezogen, als ich 18 war, ganz übermütig nach Südfrankreich in eine Kommune gezogen. Und dann viele Jahre unterwegs gewesen und habe in Berlin gelebt und auf Mallorca und in Mecklenburg und in Frankreich und in, ja, genau, Nordhessen und bin viel gereist und umgezogen und gependelt. Und jetzt lebe ich seit August 2020 mit meinem großen Sohn Laurin, der auch bald Geburtstag hat und 19 wird, wieder in Leipzig. Und ich bin Clownin schon viele Jahre und Klinik-Clownin. Ich habe einen Verein gegründet vor 15 Jahren in Rostock, die Rostocker Rotznasen, und habe in verschiedenen Duos gespielt und spiele jetzt im Theater Columbina mit meiner tollen Freundin und Kollegin Christiane Staufer und gebe Workshops und Seminare und organisiere die Clowns Convention und habe eine Ausbildung zur Theatertherapeutin gemacht, die ich jetzt endlich abschließen will. Und so weiter. Also Clownerie ist schon lange eine Leidenschaft und ein Beruf und eine Berufung für mich. Und ich bin da gerade dabei, neue Sachen zu beginnen und nach dem Winter und verschiedenen anderen abgefahrenen Lebensereignissen wieder beruflich wieder in Gang zu kommen.
Wow.
Kurze Zusammenfassung. Oh Mann.
Also faszinierend, ja, würde ich sagen. Also mich würde natürlich auch interessieren, weil du eben auch also eine tolle Clownin bist, wie die Clownin zu dir gestoßen ist. Also wann hast du gemerkt, okay, das interessiert mich?
Ja, ich war auf dem Mosischen Gymnasium in Merkleberg und da war ich irgendwie einerseits gut aufgehoben und andererseits total überfordert. Also meine Schullaufbahn ist ziemlich holprig gewesen. Also ich hatte immer die Erfahrung gemacht, dass ich talentiert bin, mir das mitgeteilt wird, aber irgendwie nicht gut genug, nicht ehrgeizig, nicht diszipliniert genug oder was auch immer. Also war ein bisschen spannungsvoll und ambivalent. Es hat aber auch seine Argumente, es wäre aber zu weit irgendwie, oder wer weiß es jetzt. Naja, zumindest bin ich immer geflohen aus diesem Internat. Also ich bin immer abgehauen, weil dieser Druck mich überfordert hat. Und habe mich natürlich sehr schnell mit den Mädchen angefreundet, die auch so frech waren wie ich und nachts über den Zaun geklettert sind und in Leipzig aufgestoben sind, ne, statt fleißig ins brav im Bett zu liegen und morgens fleißig wieder zur Schule zu gehen. Und dann habe ich auf diesen Wege, ich weiß das gar nicht mehr genau, bei einer Demo oder sowas mal entfernte Freunde getroffen. Da war ich so 15. Und die haben gemeint, ey, wir machen hier Jugendtheaterclub immer montags im Werk 2 in Konnewitz. Da war ich 15, das heißt, es war 1994. Das heißt, nach Wende im Osten, also so nach der Wende in der DDR, die ersten neun, also in der ehemaligen, in den 90ern, waren viele alternative Sachen so am Entstehen und am Wachsen. Und das heißt eben auch oft Theater, so alternative Theater. Und da bin ich gelandet beim Jugendtheaterclub vom Werk 2 Strukturvokal und habe dort angefangen. Und Marco Süß, der das geleitet hat, der ist Theater, Kinder- und Jugendtheater-Spartenleiter an den baden-württembergischen Landesbühnen mittlerweile. Der hat einen Mentor aus Paris, Rémy Barpier vom Théâtre Sans Frontières. Und der kam vorbei und hat mit uns Trainings und Workshops gemacht. Und der war halt Franzose mit der Leidenschaft für Comédie dell'Arte und Clownerie hatte. Und so mit 15 war das erste Mal Clownerie da. Und das hat mich sofort im Gegensatz der Schule, die mich immer nur noch genervt und überfordert hat, habe ich mich da sofort zu Hause gefühlt und sofort sehr einen Riesenraum gefühlt um mich herum gehabt, den ich füllen kann. Und so hatte sich das nach und nach entwickelt. Und dann habe ich Workshops gemacht und habe dann mit zu meinem 18. so ein kleines Projekt mitmachen können mit einer Erfurter Clownsgruppe, die wirklich sehr anspruchsvoll gearbeitet haben, mit einer auch französischen Lehrerin, Marie-Josée Herceau, die Spanierin war, aber in Toulouse lebte, mit Théâtre Sans Frontières, also mit Clownerie Sans Frontières, das sind so Clowns ohne Grenzen Projekte. Und da hat es auch nochmal gezündet.
Wow.
Also da war es eigentlich schon geboren. Und dann kam aber danach noch ein paar Sachen, weil ich immer sehr gerne Umwege gegangen bin, bis ich dann wirklich richtig damit angefangen habe.
Toll. Oh. So mit, ja. Das ist, mein Herz schlägt gerade so hoch, weil ich eben nie, ja jetzt erst seit ein paar Jahren mit der Clownerie mich richtig intensiv beschäftige oder eben auch selber Clownin bin und so weiter. Und da denke ich auch, ich hätte das so gerne schon eher kennengelernt. Deswegen bin ich richtig neidisch.
Ja, wow. Aber du bist ja jung und hast da Energie. Also du kannst dir ja das holen ganz viel.
Ja, natürlich.
Weil das ist auch so eine romantische Verklärtheit, das so zu erklären, weil ja. Das zu erzählen, weil das war natürlich schön, aber ja, das war es dann aber auch.
Ja, also, ja, okay, das so, sieht man in dem Moment, hast du das nicht so gesehen. Ne? Ja, wie toll das eigentlich, was das für ein Geschenk ist. Ja, verstehe ich natürlich. Aber und dann, ja, und dann hast du dich auf, ich finde, das ist ja auch immer sehr mutig, mit 18 zu gehen. Auch aus so einem Internat auszubrechen, ist mutig. Also da kommt mir direkt die Frage, wie findest du diesen Mut? Also ist das bei dir angelegt, dass du denkst, nicht drüber nachdenkst oder nicht zu viel denkst und das tust? Oder was ist das bei dir?
Ja, damals war es anders als heute. Ich habe mich auch verändert. Ich glaube, damals war es so ein Übermut. Mhm. Ja, also ich bin ja mit 18 dann nicht beim Theater und bei der Clownerie geblieben, sondern ich habe erstmal was ganz, ganz anderes gemacht. Ich bin nämlich nach Südfrankreich gegangen. Weihnachten 1997 habe ich in einem Auto gesessen am 24. Dezember und bin von Leipzig über Süddeutschland, über die Schweiz oder so nach Südfrankreich gefahren, in die Alpen, nach Briançon und habe dann da in der Kommune gelebt. Und die hatten aber auch Hilfe in Südfrankreich, in der Provence. Und habe dann 2 Jahre erstmal was ganz anderes gemacht. Eben in so Gemeinschaften leben und arbeiten, Landwirtschaft, Gartenbau, Tierzucht und so weiter. Das war auch cool und aufregend. Und ich war einfach übermütig, ja. Bin sehr dem Hier und Jetzt gefolgt. Ich habe mir da nicht wirklich große Gedanken gemacht. Alle Erwachsenen um mich herum wurden plötzlich ganz hektisch, als ich diese Entscheidung traf, die Schule abzubrechen und nach Frankreich zu gehen. Wie willst du denn das bezahlen und Krankenversicherung und kommst du jemals wieder und wie soll das alles nur werden und du musst doch eine Ausbildung beginnen? Aber das war damals nicht für mich dran. Ich habe gedacht, ihr könnt mich alle mal. Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, Also ich liebe meine Mama und meinen Papa sehr, aber ich hatte schon, wenn ich ehrlich bin, haben die sich nicht richtig gut um mich gekümmert. Also mal angenommen, sie werden diesen Podcast hören, hoffe ich, dass sie verstehen, wie ich es meine. Aber also war gefühlt davor alle mit sich beschäftigt. Und das hieß für mich, ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen und für mich selber irgendwie wissen, wie und was ich tun will. Das musste ich schon recht früh, mit gefühlt 12, 13, 14 Jahren. Und das war nur eine logische Konsequenz, dann mit 18 nach Frankreich zu gehen. Ja. Und ja, so halt. Mhm. Aber es hat sich alles verändert im Laufe der Jahre. Mittlerweile bin ich schon ein Mensch, der auch, sagen wir mal, in meinen 30ern habe ich auch mir sehr den Kopf zerbrochen und sehr viel gegrübelt und mich mit Sorgen und Ängsten rumgeschlagen. So. Mhm. Also da habe ich auch noch andere Anteile in mir kennengelernt. Ich bin da nicht nur mutig geradeaus. Also das bin ich nicht nur.
Aber was glaubst du, woran liegt das? Weil du erwachsen geworden bist? Oder was verändert sich da in dem Kopf? Oder bei dir zumindest, ne? Was hat sich da verändert?
Also in dieser Zeitspanne zwischen 18 und, sagen wir mal, 40, weil ich jetzt werde ich ja 43 und habe ja in den letzten Monaten eine sehr krasse Lebensveränderung erlebt und in den zwei, drei Jahren davor auch nochmal. Deswegen ist jetzt wiederum nochmal wieder anders. Also jetzt bin ich wieder in einem ganz anderen Zustand. Aber also in meinen 20ern war ich übermütig, mutig und habe viele Dinge begonnen. Andererseits habe ich andere Anteile in mir kennengelernt, die auch zögerlich und ängstlich sind, so, oder die gerne die Sachen gut überlegt und mit Struktur beginnen wollen, die aber auch, also ich habe auch einen Anspruch, habe mir mit diesem Anspruch aber selber das Leben auch schwer gemacht, weil ich dann statt das einfach zu tun und mutig zu sein, meiner Intuition zu folgen, meinem Selbstvertrauen, meinen Fähigkeiten zu folgen, viel zu viel drüber nachgedacht und gegrübelt habe. Also deine Frage war, ich kann es gar nicht richtig beantworten. Also negativ gesehen, glaube ich, bin ich von meinem Mut abgerückt, weil ich mit dem Mangel meiner Kindheit konfrontiert wurde. Verstehst du, was ich sage?
Ja.
Also und habe dann als junge Frau versucht, diesen Mangel aufzugleichen und habe mich darin ein bisschen überfordert und verirrt.
Ich weiß
nicht, ob das verständlich ist.
So. Ja, doch. Ich verstehe das auf jeden Fall. Also das ist ja auch, ich wurde nur gerade abgelenkt, auch weil hier steht, verbleibende Zeit haben wir noch 8 Minuten. Das hatte ich noch nie.
Oh, schön.
Ja, steht schön.
Bei mir auch. 8 Minuten, 39 Sekunden.
Genau. Deswegen, es könnte sein, dass wir nämlich ganz gleich verlieren. dann müssten wir nämlich nochmal neu anfangen, sozusagen. Also, der Podcast bleibt natürlich, aber
klar.
Genau, wir müssten uns einmal nur verlassen, um nochmal wieder reinzukommen. Ich finde das total spannend, weil ich finde, dass ich habe das ja mal gelesen, dass wir uns alle 7 Jahre erneuern, also dass sich alle 7 Jahre der Mensch nochmal neu findet. Ne? Also, und es kann ja sein, dass man das extrem merkt, aber auch manchmal eben unbewusst einfach merkt, dass man merkt und im Nachhinein, was sich verändert hat. Und ich glaube, bei dir sieht man dann halt irgendwie, wenn du das so erklärst oder erzählst, dass man da, dass du ja schon Veränderungen, also in der Bewusstseinsebene sich halt einfach viel verändert. Ne? Das finde ich halt so spannend. Und dann ist es eben interessant, woran das liegt. Ob man es eben wählt, also man meint es ja, oder das eben so ein einschneidender Moment wie Krankheit, wie was auch immer, eben Tod von anderen oder sowas, kommen ja in einem Leben, um dann neu zu finden. Ne? Und deswegen fand ich das jetzt einfach spannend zu gucken, wie es bei dir ist.
Also ich bin immer noch sehr mutig und ich bin immer noch übermütig. Mhm. Und ich bin eine Frau oder eine Person, die gerne Dinge inszeniert. Also Initiativ ist besser, um so gesagt, also Sachen beginnt. Da liegt für mich ganz viel Kraft drin, weil ich dann das neugierig mich macht oder ich da Bock habe, das zu verstehen oder also so intrinsisches Lernen aus mir selber heraus, weil ich es toll finde, weil ich spannend und interessant finde. Das ist immer noch so. Aber ich habe zum Beispiel, kann immer noch gut lernen, mich nicht vom Weg abbringen zu lassen, also meinen Mut zu verlieren durch, dass ich mich vergleiche mit Fähigkeiten anderer oder dass ich plötzlich ganz andere Sachen viel interessanter finde, dass ich mir viel zu viele Gedanken darüber mache, was Menschen über mich und meine Art es zu tun, meine Qualität oder sonst wie denken könnten. Also ich habe sozusagen immer noch die Möglichkeit zu lernen, mir selber zu vertrauen und mich auf mich zu fokussieren und so. Und damit habe ich in meinen 30ern gekämpft. Das ist mir in meinen 30ern nicht immer so gut gelungen. Da habe ich mich wirklich auch in mir selber verkeilt. Und ich habe mir viele Sachen zugetraut und mich damit überfordert. Also ich habe sozusagen eine Ausgeglichenheit gesucht, diese mutige, starke, freche, lebendige Frau sein zu können, die ich bin und nicht in innere Panik zu geraten, sondern eben zu selbstbewusst zu sein und aber auch loszulassen und mich nicht zu überfordern, mich aber auch nicht zu unterfordern. Also so eine Ausgeglichenheit in mir und zu finden. Ich glaube, das hat aber auch mit so einem Mangel Erleben der Kindheit zu tun. Also da haben bestimmte Grundaspekte leider gefehlt. Also Mama, Papa, ich liebe euch und ich weiß, ihr habt es wirklich gut gemeint, aber ganz ehrlich, gab es da einfach ein paar, also so ein paar Sachen, die mir in meinem jungen Erwachsenensein dann wirklich sehr bewusst geworden sind, dass mir die als Kind gefehlt haben. Und dann sich selber dann wieder beizubringen, ist nicht so einfach auf Dauer. Also irgendwann hat man es dann Gott sei Dank hingekriegt, aber das dauert ein paar Jahre.
Auf jeden Fall. Ja klar, und das ist es eben. Und das ist trotzdem spannend, dass du so viel eigenen Selbstvertrauen hattest, ne? Auch wenn es jetzt verloren gegangen ist dann in dieser einen Zeit, oder nicht so intensiv da war, aber dass du das davor ja hattest. Also du hast dir ja vertraut, dass du alleine klarkommst, sonst wäre es ja nicht gegangen. Also das finde ich spannend, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber lass uns da bitte gleich drüber sprechen, weil ich möchte dich einmal auslungen, sonst kappen wir uns gleich so mitten im Satz gefühlt, ne? Also ich würde jetzt dich einmal entlassen und ich hole dich gleich wieder.
Au revoir.
Au revoir. Genau. Da ist sie wieder. Auf ein neues. Ja, auf jeden Fall sehr spannend finde ich, dass dieses eigene Vertrauen, also ich glaube auch eben dieses, wenn man sich selbst vertraut, kann man halt so viel erreichen. Und ich weiß nicht, wie möchtest du mal darüber erzählen, was passiert ist, wo du gemerkt hast, es geht gerade nichts oder irgendwie, du bist da nicht mehr so bei dir oder in diesem Vertrauen?
Ja, weil ich glaube, das ist nämlich das richtige Stichwort, Vertrauen. Weil ich glaube, das hatte ich nicht. Ich war mutig, aber ich hatte kein Selbstvertrauen.
Ah, guck, spannend.
Also ich glaube, offensichtlich geht es. Also anhand meiner eigenen Erfahrungen, Lebenserfahrung schon. Das heißt, sehr mutig sein, übermütig sein, spontan sein, reisefreudig sein, Erlebnis, erfahrungsfreudig sein, all diese Dinge, neugierig sein und motiviert sein, das schon. Aber Selbstvertrauen hatte ich keins. Und das ist, glaube ich, das, was ich mit Mangel meine. Und da bin ich ja immer noch am Lernen. Und das hat mir in einigen Jahren meines jungen Erwachsenseins auch immer wieder gefehlt und mich in sehr verzwickte Lebenslagen gebracht. aber hat es auch. Also genau, das ist wirklich das Schlüsselwort, Selbstvertrauen. Also was hat mich da hingebracht? Die Suche nach Verschiedenen. Irgendwie habe ich Selbstvertrauen und Vertrauen in die anderen und in das, was ich tue und das, dass ich das erreiche, was ich will. Dann beruflich hat sich vieles echt gut entwickelt, aber auch habe ich mich immer mal wieder verstrickt, weil ich das Gefühl habe, eine bestimmte Weiterentwicklung hat mir gefehlt oder ich kann die mir nicht so gestalten, wie ich es gerne möchte. Dann gab es aber wieder neuen Schwung, neuen Schub. Ich bin auch eine sehr schnelle, unruhige Person und habe mich dann dadurch verstrickt, weil ich nicht so eine innere Ruhe und wieder Selbstvertrauen hatte, dass ich Stück für Stück entspannt kontinuierlich meinen Weg gehe, sondern es ging alles sehr schnell. Es war sehr viel, sehr schnell in jungen Jahren. So. Genau. Wow. Und dann halt Privates, ne? So, ja. Die Suche nach der Liebe, nach der bestehenden, schönen, entspannten, gut funktionierenden, ehrlichen, treuen Beziehung.
Ja.
Da habe ich sehr viel Energie rein investiert und das hat mich ganz schön auch vom Weg abgebracht, immer wieder. Und da ist mir auch viel Vertrauen, irgendwie Selbstvertrauen verloren gegangen und dann auch, also sowas halt.
Ja, spannend. Und wie ist es mit deiner Clownin, wenn du die lebst oder hast du mehrere Charaktere, wie muss ich das bei dir vorstellen? Jetzt auf die Jahre, ist es immer dieselbe gewesen oder ist es eben vielfältig?
Also ich bin ja, vertrete die Idee, dass halt, das ist ein gutes Thema, ein spannendes Thema. Also ja, es ist eine Clownin. Ich bin eine Clownin. Mhm. Ich kann diese Clownin in verschiedene Kostüme stecken und nach Stimmungen kleiden. So, das heißt, ich habe sehr feminine Kostüme, ich habe aber auch buschikose Sachen, kurze Hosen mit also Bastenkappe und solchen Dingen, Hosenträger und habe so, aber auch sehr feminin mit so Kleidern, mit Petticoat runter und so weiter. Aber es bin ja immer ich. Also das ist ja, sind ja nicht verschiedene Charaktere oder verschiedene Rollen, so, sondern das bin ja, ist ja meine Figur, meine Clownin. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit so viel zugenommen durch die Medikamente, die ich bekommen habe. Und dadurch hat sich ja meine Clownin auch verändert. Ich bin so die kleine, schlanke, sportliche Wusel-Clownin, die ist ja jetzt etwas aus verschiedenen Gründen, aber auch aus körperlicher Veränderung ruhiger geworden und mütterlicher und dadurch auch fraulicher und so. Also die Veränderung passiert ja mit mir als Mensch und dadurch auch mit meiner Figur. Und wenn ich aber, ja, genau, wenn ich Bühnenclownerie mache, dann arbeite ich natürlich anders, als wenn ich Klinikclownerie mache. Wenn ich Kontaktklinikclownerie im Seniorenheim nachgehe, dann verhalte ich mich da anders, als wenn ich in der Kinderklinik bin oder in der onkologischen Klinik oder bei Erwachsenen. Aber im Kern ist das meine Figur, meine Clownin.
Schön. Genau. Ist die denn genauso, weil man, ich finde, so Teile von einem, die verarbeitet man ja auch irgendwie in der Clownin, also so ging es mir ja. Oder geht es mir teilweise und immer noch, dass ich, ist das bei dir auch so, dass du irgendwie dieses quälliche also Tanja Marie bist im Leben, aber die Clownin ist eher die entspannte oder hast du da verschiedene Seiten oder spielst du einfach alles aus, was in dir steckt?
Also ich bin sehr überzeugt davon, dass halt meine Clownin und wenn man wie so ein Schaubild nimmt, dass die sich sehr überschneiden und immer variabel von den Erwartungen oder den Ansprüchen, das sind blöde Worte, sagen wir mal, passend an die äußeren Anforderungen, denen ich als Clownin begegne oder in die ich mich hineinbegebe, sich mehr oder weniger überschneiden. Mhm. Also das heißt, es gibt Situationen, zum Beispiel Bühnenclownerie oder Walk-Acts, wo ich im Auftrag irgendwo bin, wo sich vielleicht meine Privatperson und meine Clownin nicht so sehr überschneiden, sondern ich schon mehr einer Rolle nachgehe. Ne? Also das heißt, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein. Auf einer Bühne muss ich dann halt lauter sein oder präsenter sein, um, wenn im Publikum 150 Leute sitzen, die auch zu erreichen. So, dann muss ich bestimmte Wesenszüge, Verhaltensweisen rauskehren. Dann entferne ich mich vielleicht von meiner Privatperson etwas mehr, weil ich dann so, ne? Und wenn ich aber in der Klinik bin, dann überschneidet sich das öfter. Wenn ich als Mutter in ein Zimmer komme, in dem eine Mutter mit ihrem Kind sitzt, dann ist es mir mega wichtig, mein eigenes Muttersein und meine Empathie für diese Mama und ihr Kind und die Situation, die da herrscht, ganz stark zu erleben und zu geben und durch so eine Durchlässigkeit zu bekommen. Also da spiele ich keine Rolle, sondern da bin ich Clownin Flitze, Felice heißt ich, und Tanja Marie in einem. Und da sitze ich aber dann nicht als private Person, die mitleidet und irgendwie so ein, ja, so, weil das ist ja wiederum das, worum es nicht geht, sondern da bin ich schon natürlich ganz bewusst und ganz absichtlich Clownin, aber eben ich spiele nicht Clownin, sondern ich bin es. Also ich spiele es nicht zu sein, sondern ich bin es und Und in dem Moment ist es ganz notwendig, dass ich die innere Person der Mutter präsent habe. Wenn ich aber wiederum im Zimmer bin, wo vielleicht drei 13-jährige Mädchen gerade herrlich am Rad drehen, dann muss ich andere Fähigkeiten, andere Anteile in mir präsenter haben. Dann muss ich auch einen kleinen Show-Act auspacken können mit meinen Kollegen zusammen, um die mal zu faszinieren oder mal kurz für ein paar Minuten einen Griff zu kriegen, ne? So, oder mal irgendwie mit denen zu spielen, frech zu sein, die ein bisschen an der Nase herumzuführen. Oder muss ich auch ein bisschen eine dickere Haut haben, weil Jugendliche ja auch Sachen sagen können, die verletzend sein können und so, ne? Also wichtig ist eine Wandelbarkeit und eine Durchlässigkeit. Und mal überschneidet sich Privat und Figur und mal rücken die etwas voneinander weg.
Spannend. Total spannend. Weil ich es ja jetzt auch, also ich seit 2018 ja meine Clownin SR so richtig intensiv erlebe und auch arbeite. Deswegen finde ich es immer so schön zu hören, wie andere das erleben, auch weil du jetzt viele Jahre ja das auch schon tust. Mega spannend. Und wie ist das für dich, dadurch, dass du ja jetzt auch eine Krankheit erlebt hast, also kannst du gerne teilen, ich finde das, wenn du das magst, hilft dir die Clownin dabei in den schweren Zeiten?
Ja, ne? Sowas von. Ganz ehrlich gesagt, wir hatten ja vorhin auch drüber geredet, wenn einem der Mut so abhanden kommt oder das Selbstvertrauen oder die Liebe für das, was man tut oder die Liebe für einen selbst oder so, ne? Wenn da so eine Mutlosigkeit mal im Leben passiert, da hatte ich auch mal eine Zeit lang einfach keinen Bock mehr auf meine Clownerie. Also auf meine Clownin schon, aber die Clownerie wurde mir mehr zu so einer routinierten Arbeit. Und ich habe gemerkt, ich bin unzufrieden und am Kämpfen. Was ich im Zimmer oder in den Situationen oder beim Bühnenauftritt meistens wieder verflüchtigt hat. Aber der Weg dahin war so beruflich belastet. So. Mhm. Und dann kam ja die Corona-Pause, diese Zwangspause. Da gab es ganz ehrlich auch Momente, wo ich dachte, oh, ich finde es gar nicht schlecht, jetzt mal so einen Abstand zu nehmen, weil ich mir gewünscht oder gehofft habe, dass ich durch diesen Abstand wieder frisch werde. Ne? Dass diese belastende Gefühl der Routine irgendwie, dass ich das losbekomme. Und dann kam halt ja was ganz Neues noch dazu, zu Corona in meinem Leben, dass ich ja die Diagnose metastasierter Brustkrebs bekommen habe im Juli 2021. Und da gab es ja nochmal einen großen Abstand plötzlich zu der Option oder den Ideen, die ich schon wieder begonnen hatte, meinem Beruf wieder näher zu kommen. Also um zu sagen, ich konnte nach Corona natürlich alle Jobs waren weg, ne, wie bei vielen, bei den meisten Freiberuflern.
Ja, bei mir auch.
Ich hatte den Kalender fürs erste Halbjahr schon sehr voll und plötzlich war alles weg. Und dann war halt eben solche Grundsicherung über das Jobcenter, das hat mir dann Gott sei Dank mir und meinem Sohn erstmal geholfen und so. Dann sind wir ja umgezogen, weil auch privat in meinem Leben für mich was sehr Trauriges und Heftiges passiert war und ich in einer sehr mutlosen Winter war und aus dem heraus wieder viel Kraft und Lebensenergie und Freude entwickelt hatte und bin nach Leipzig gezogen. Und da habe ich dann erstmal überbrückend in einem Seniorenheim arbeiten können als Therapeutin. Gott sei Dank konnte ich das machen.
So schön.
Corona ein Jahr lang zu überbrücken. Und da ist mir dann aber schon sehr klar geworden, dass ich, wenn dieses Jahr rum ist, ich wieder arbeiten will als Clownin, als Workshopleiterin und als Theatertherapeutin und meinen beruflichen Ideen nachgehen will. Und dann kam aber die Diagnose. Also das heißt dann nochmal ein Winter zurückgerückt. Und deine Frage war ja, ob mir die geholfen hat, die Clownin und die Clownerie und das extrem. Also ich bin so glücklich, dass ich Clownin bin und dass ich diese Energie in mir trage, diese Lebensenergie, dass ich als Clownin und eben da überschneidet sich ja Clownerie und Privatperson volle Kanone. Also eben aber das Schaubild ist dann andersrum. Ich bin ja dann sozusagen nicht in der Klinik Felice, die Clownin, die Tanja Marie, die mitfühlende Mutter stark in sich präsent hat, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, sondern ich bin ja jetzt, seitdem ich die Diagnose habe, zu Hause oder in der Therapie oder Tanja Marie, die Gott sei Dank Felice als Clownin in sich ganz, ganz präsent hat. Immer schon. Aber jetzt spüre ich, dass meine eigene Klinik-Clownin für mich so hilfreich ist. Also das heißt, diese Fähigkeiten, die wir als Clownin haben sollten, um gute Arbeit zu machen, eben staunen zu können und mit allen Sinnen den Moment wahrzunehmen und mich am Vogelgezwitscher zu erfreuen und glückselig in einer Kugel Eis zu verschmelzen und meine Gefühle mit anderen teilen zu können und positiv und mutig und zuversichtlich zu sein. Das bin ich so froh, dass ich das in mir trage, weil mich das super durch den letzten Winter gebracht hat. Genau.
Wunderschön.
Ja,
und weil,
ja, genau. Und auch weiter, weil die Diagnose metastasierter Brustkrebs ist ja ein großer Schreck.
Auf jeden Fall.
Und, aber ich bin sehr mutig und sehr positiv und ganz viel mit meiner Clownerie vor und arbeite auch wieder. Und das fange wieder an, als Klinik-Clownin zu arbeiten und viele andere Clowns-Projekte zu machen.
Toll.
Hier in Leipzig jetzt.
Ja. Also, und das trotz Diagnose, ne? Also das ist ja halt mutig, ich finde. Manche, die verlieren sich dann da drin in dieser Diagnose und denken, okay, das Leben ist vorbei, so und Ende.
Ja,
aber genau. Du nicht. Das ist es, ne?
Also das ist ja so eine Sache. Es hätte ja auch sein können, dass die Chemotherapie nicht wirkt. Dann wäre es jetzt ganz anders. Definitiv. Oder ich hätte auch das große Pech haben können, eine andere Krebsart zu haben. Es gibt ja so viele verschiedene Brustkrebsarten und ich habe HER2-Null positiv. Das ist ein Krebs, der sehr schnell und aggressiv wächst, aber wenn man ihn in Kontrolle, man kann ihn mit bestimmten Medikamenten ganz gut in Kontrolle bekommen, sagen wir es mal so. Und das heißt, ich werde mein Leben lang alle 3 Wochen Antikörpertherapie bekommen. Das sind 2 hochwirksame Medikamente. Und die heißen duale Blockade, so werden die genannt, und die sollen jedes weitere Wachstum eben blockieren. Und die Chemo hat bei mir gut gewirkt. Es gibt nur noch eine klitzekleine Metastase in der Leber, die wahrscheinlich sich noch weiter zurückbildet. Und jetzt hoffen wir mal, dass die duale Blockade tut, was sie soll, also ihrem Namen gerecht wird. Yeah.
Ja.
Und ich dann eben trotz der Diagnose viele Jahre damit leben und arbeiten kann. Genau. Und meine Lebensfreude, meine Clownin, meine Dickköpfigkeit, mein Ehrgeiz, meine Lust, mich zu entwickeln und fröhlich am Leben teilzunehmen, das ist natürlich auch ein Teil meiner Therapie. Ne? So. Also wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecken würde, oh, das wäre ja grauenhaft. Dann würde ich mir ja mein Leben nur... Also ich weiß ja nicht, ob ich noch 5 Jahre lebe oder 10 oder 15, das wissen wir ja nicht, wie
ja,
sich
genau.
So entwickelt. Und ich würde es mir ja nur mein Leben damit nur total versauen. Und da habe ich sowas überhaupt keinen Bock drauf.
Gott sei Dank. Und ja, da ist ja keinem mitgeholfen. Also dir nicht, deinem Sohn nicht, deinen Menschen, die dich lieben, auch den Patienten in Kliniken, wo du als Clown kommst. Also du machst ja nur ein Geschenk, wenn du weitermachst und positiv bleibst.
Allen. Ja, absolut. Und ich habe aber auch wirklich totales Glück. Also Glück, ich empfinde das so, weil ich habe diesen Beruf. Also ich kann diesem Beruf weiter nachgehen.
Ja.
Ne? Ich bin jetzt nicht sozusagen, ich habe jetzt leider keinen Beruf, den ich aufgrund der Diagnose nicht mehr machen kann, zum Beispiel.
Ja.
Oder
ja.
Ich stehe da nicht jetzt da und denke, na toll, jetzt war ich mein Leben lang Verkäuferin bei Edeka, aber eigentlich wollte ich mich doch schon immer selbst verwirklichen. Wie soll ich denn das jetzt noch hinkriegen? Sondern ich habe ja jetzt schon diesen Beruf. Der ja für mich ja Berufung ist. Und es gibt wunderbare Bücher, die helfen, ne, Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und in einem von Kelly A. Turner, das ist eine amerikanische Ärztin, die Menschen auf der Welt gesucht hat und interviewt hat zum Thema, also Krebserkrankte, die sozusagen eine sehr schwere Diagnose ausgesprochen bekommen haben, dass das nicht mehr wird, ne? Dass das Leben sozusagen langsam ein Ende nehmen wird, die aber eine Radikalremission erlebt haben. Und die hat sie interviewt nach den Faktoren, was sie getan haben für sich selbst. Und das hat sie in 10 Schlüsselfaktoren der Heilung, der Selbstheilung eingeordnet.
Toll.
Weil die alle ähnliche Verhalten entwickelt haben. Und 3 davon sind körperlich, also Ernährung und so weiter. Und 7 davon sind aber psychischer Natur und seelischer und geistiger eben auch so. Und unter anderem starke Gründe fürs Leben haben. Also
ja,
das ist einer der Punkte.
Lebensmutig genau. Wieder sein. Ne?
Genau, wieder mutig sein. Also starke Gründe haben, die sagen, ey, ich will an diesem Leben weiter teilnehmen. Und das ist unter anderem mein Sohn, den ich aus tiefstem Herzen liebe. Das ist eigentlich so der hauptwichtigste Grund.
Auf jeden Fall.
Also durch ihn und ihn zu begleiten und für ihn da zu sein, solange wie es mir möglich ist, ihn zu stärken, groß und selbstständig zu werden, ist eigentlich so der Hauptgrund. Danach macht alles andere Sinn. Und das ist dann unter anderem eben meinem spannenden, tollen Beruf nachzugehen und da weiter mich zu entwickeln, in die Klinik zu gehen und mit meiner tollen Kollegin Bühnenprogramme zu spielen, selber Workshops anzubieten und mich beruflich weiterzuentwickeln und so seelisch und menschlich und mit den ganzen vielen schönen Sachen, die ich so habe, in mir drin und um mich herum.
Ja,
unter anderem.
Genau. Ja, und das ist so ein großes Geschenk, wirklich, dass du das hast. Und und nicht eben der jetzt erst drüber nachdenken muss, oh shit, hätte ich doch mal, ne? Und da sieht man eben, wie es sich lohnt, lebensmutig zu sein.
Genau, lebensmutig zu sein, ja.
Das finde ich nämlich sehr schön, dieses Wort. Gerade habe ich direkt aufgeschrieben, lebensmutig. Wird dein Titel dieser Podcast-Folge, auf jeden Fall. Genau. Das ist so schön. Ach ja, dieses Lebensmut. Ich weiß, was mich natürlich interessiert, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, die Gedanken zum Tod finde ich nämlich sehr interessant, weil dadurch, dass ich viel im Seniorenheim bin, beschäftige ich mich natürlich da auch sehr mit als Clown. Meine Freunde, die sterben da alle gefühlt Und ich finde, irgendwie ist das nicht schlimm mehr geworden. Also natürlich bin ich traurig, wenn die nicht mehr da sind. Das ist schon auch, wenn jetzt irgendein Familienmitglied stirbt oder ich irgendwie... Natürlich möchte ich nicht sterben oder solche Dinge. Aber ich weiß nicht, wie ist das für dich geworden? Ist das ein anderes Gefühl dazu? Wie stehst du dazu?
Nee, Gott sei Dank. Also doch, natürlich hat sich da was verändert, aber in meiner Handlung oder in meiner Reaktion darauf nicht.
Ja.
Also als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich wirklich die ersten Wochen viel geweint oder die ersten Momente, nicht jetzt durchgehend dauerhaft, aber immer wieder, aber nicht im Sinne, also dass die Tränen sind erlösend gewesen, weil ich kam ja auch aus einer sehr spannungsvollen Zeit und manche Tränen waren also ängstliche Tränen, weil ich Angst hatte vor meinem eigenen zu frühen Tod. Mhm. Ich habe auch immer noch natürlich Angst vor meinem zu frühen Tod.
Ja.
Weil so eine Diagnose stehen die statistischen Werte 2 bis 5 Jahre und das finde ich grauenhaft und das hoffe ich einfach, dass das nicht stimmt. Ich möchte gerne ein medizinisches Wunder sein und mindestens noch 10 Jahre leben oder 15 Jahre oder 20, keine Ahnung. Also ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe Angst, zu früh zu sterben und zu früh für Laurin, für meinen Sohn, weil er soll erwachsen werden und ich will das Gefühl haben, ihm geht's gut, er steht auf eigenen Füßen, er macht sein Ding und dann kann ich gehen so. Ich habe da nicht so viel Angst um mich, sondern mehr um die Menschen, die ich hinterlasse. Die meisten sind natürlich erwachsen, also nicht die meisten, die sind ja alles erwachsene, eigenständige Freunde, bei denen aber mein Sohn, das ist so, oder meine Eltern, da sind so diese beiden Richtungen.
Ja.
Dann, genau. Und was dann die Begegnung mit Menschen angeht, die selber irgendwie mit Sterben sich auseinandersetzen müssen, hat sich nicht großartig verändert, mein Verhalten. Ich bin ruhiger noch und noch mitfühlender. Ich bin immer noch, mache noch weniger Clownsspiel, sondern eher Clown sein. Also das heißt, wenn wir da sind und Anteil nehmen und nicht in Hektik verfallen und irgendwie versuchen abzulenken oder was Lustiges zu produzieren oder sowas, sondern einfach nur liebevoll
da sein.
Mutig wiederum. Also Clowns müssen auch so mutig sein, weil sie ja da sind, durchlässig sind, mitfühlend sind, in so Situationen, wo der Mensch Angst bekommt, logischerweise, nachvollziehbarerweise. Ich glaube, das ist irgendwie die Aufgabe, sich zu, also das erlebe ich und das finde ich fühlt sich gut an. Also weil wir begegnen ja Clowns wegen gesunden Anteilen in den Menschen und den Verspielten, den Positiven, den Lustigen, Zuversichtlichen. Und die trifft man ja auch in einem 90-jährigen Menschen.
Ja, ne? Und auch also, wenn der nur im Bett liegt und nichts mehr kann. Ne?
Genau. Das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel, ne? Wenn die Menschen im Bett liegen und gar nicht mehr richtig irgendwie können.
Ja, aber ich finde, trotzdem sind da irgendwie auch diese Momente, des, ja, wenn die dich angucken, also wenn, so die, wenn du es schaffst, diesen Blick zu bekommen, ne? Dann, ja. Ich finde, es ist so krass, weil manchmal ist es wirklich, es passiert leider nicht immer, aber das ist immer mal wieder passiert, dass dann dieser Moment des Erhellens des Augens, ne? Und dann geht doch mal ein Mundwinkel, der hochgeht, oder das Strahlen in den Augen kommt auf einmal wieder. Puh, da passieren echt Magie, ne? Also das ist absolut, ja unglaublich. Genau. Und das ist so ein Geschenk, finde ich, wenn wir das erleben dürfen. Also das. Und wie du schon sagst, diese Ruhe, ich finde, also ich bin so still als Clown manchmal und nur da im Moment der Liebe sozusagen. Und ich finde auch dieses, also das erlebe ich immer bei mir, wenn ich die sehe, dass ich dann pure Liebe fühle und ihn sende. Ne? Also, und dann kriegt man ja auch so viel Liebe zurück. Und das ist halt so schön.
Ja, genau. Es lässt sich ja auch nicht richtig erklären und auch nicht kontrollieren. Und es ist auch ein bisschen ausgedacht von uns. Wir wissen es ja eigentlich gar nicht. Es ist jetzt keine greifbare, logische Wissenschaft oder sowas. Es bleibt mehr sowas Mystisches. So, ne? Also, aber das ist ja das, was es so spannend macht. Es, ne? So diese Energien, die dadurch freigesetzt werden, weil wir als Clownen uns anders verhalten als Menschen, das so, weil wir die Tabus so aufbrechen, weil wir über Grenzen gehen und weil wir die Welten so miteinander verbinden. Wir sind ja einerseits selber erwachsene Menschen mit unseren Päckchen, die wir tragen, mit unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Freunden, unserer Arbeit, unserer Steuererklärung, was auch immer. Und trotzdem bewegen wir uns ja als Clowns in einer ganz anderen Welt. Wir sind am Stauen, wir sind auch mal sehr kindlich, wir sind direkt, wir sind frech, wir sind durchlässig, wir sind so, und das vermischen wir miteinander und das macht so eine Magie, so eine Energie, so eine sowas, und das macht so magisch und es lässt sich nicht richtig erklären.
Nee. Ja, auch wie du das schon so sagst, ich finde, da ist schon Spiritualität mit dabei, auf jeden Fall. Also das ist schon faszinierend und eben nicht gar nicht bewusst, sondern wirklich, das schwingt halt so mit. Ne? Also, und ich finde, das ist es ja auch. Du brauchst ja unglaublich viel Empathie. Also du, jedes Mal, wenn ich die Tür öffne, als recht, weil ich ja auch alleine bin, ich öffne die Tür und weiß ja nicht, was kommt. Und erlebe ja immer wieder ein neues Abenteuer. Und ich muss immer fühlen, was der andere braucht. Braucht er gerade ein Spiel? Braucht er gerade ein Gespräch? Braucht er gerade nur eine Stille des Daseins? Ne? Also das ist schon krass.
Aber das ist auch ganz schön mutig von dir, dass du das alleine machst. Also ich finde das sehr mutig, dass du alleine ins Seniorenheim gehst.
Ja, danke schön.
Ich glaube, ich würde das nicht machen.
Krass.
Ich würde meinen Partner brauchen und wollen.
Ja, ich habe es ja, also ich habe es zwar am Anfang ja erlebt, einfach weil wir dann die Clownerie, als ich sie gelernt habe, habe ich ja bei anderen geguckt, ne, wie die das machen. Aber die beiden, die ich getroffen habe, also Lieselotte Quetschkommode und die Nana Rose, die beiden gehen auch alleine ins Seniorenheim. Und dadurch habe ich gedacht, ja gut, dann gehst du halt alleine. und so kam das einfach. Und ja, und dann wurde halt Mundpropaganda, ne? Also dann hieß es, ja, die Wurzel war bei uns und zack, hatte ich das nächste Heim. Und irgendwie so hat sich's von alleine. Und irgendwie, jetzt habe ich ja schon vorher mal mit dir darüber gesprochen, merke ich ja auch, also ich brauche manchmal so dieses Impulse von neuem Spiel. Weil ich auch merke, ich fahre in einem normalen, ja, in Autopilot manchmal, wo ich gar nicht rein will. Ne?
Genau. Also deswegen finde ich es mutig.
Danke.
Ich brauche einen Partner. Für dieses gemeinsame energetische Eingrooven vorher und um für die Vielfältigkeit der verschiedenen Situationen, die einem in der Visite so begegnen, für die Ergänzung, das gegenseitige Bereichern, für viele Sachen. Weil es gibt ja auch Momente, wo einer mal so einen kleinen Schwächeanfall hat, dann kann der andere sozusagen mehr in den Fokus gehen und dann kann sich das wieder austauschen. Oder es gibt halt Situationen, in denen der eine wirklich einfach stärker ist, mutiger, direkter ist und der andere dann von hinten stützen kann oder so.
Ja, das
und für das Feedback im Nachhinein, also für den Austausch im Nachhinein.
Ja,
also das fehlt sehr, mir sehr mutig, auch.
Nadja, dass ja. du das alleine hast. Ja, danke. Aber das fehlt mir wirklich auch tatsächlich, dieser Austausch. Ne? Also klar, soziale Dienst läuft häufig mit. Wenn die total begeistert sind, auch zu Tränen gerührt, also habe ich schon mehrmals gehabt, dass die den Tränen putzen mussten. Da denke ich immer, okay, du machst was richtig.
Oh, du machst das ganz bestimmt richtig.
Aber manchmal denke ich echt so, oh, was, vielleicht sehe ich was nicht. Weißt du, dann ist es natürlich, bräuchte ich mal wieder so einen Coach oder so, der dann mal mitgeht, der einfach mal beobachtet.
Aber, natürlich, unbedingt, genau.
Ja, genau, ja. Das wird jetzt als nächstes wieder kommen. Erst recht, weil ja jetzt die Koro-Kack-Zeit jetzt so ein bisschen weniger wird, also dass man jetzt wieder mehr aktiver wird im Heim. Ne? Und
genau.
Ein bisschen mehr Abstand und Mundschutz ist ja auch nochmal eine andere Spielart. Da brauche ich einfach ein bisschen mehr Unterstützung jetzt, um mich zu schützen.
Aber du findest bestimmt einen tollen Kollegen oder ein, zwei Kolleginnen oder ein, zwei, so und so, dass du variieren kannst. Ganz bestimmt.
Ja.
so eine fröhliche, lebendige, mutige Frau wie du. Mit der will man doch arbeiten.
Ja, danke. Ja, ich hoffe. Ja, doch. Ja, Tanja, Marie, jetzt würde mich noch interessieren für die Menschen, die das jetzt hören und die denken, okay, boah, so ein bisschen Mut hätte ich gerne, was du so hast. Hast du da für dich irgendwie, was du sagen kannst, was du demjenigen mitgeben kannst, egal auf irgendwie welcher Ebene, ob es mit Krankheit zu tun ist oder ob es eine Clownfindung ist? Ich weiß nicht, was irgendwie, wo du sagst, denn diese Impuls hast du noch, was du teilen möchtest?
Hm. Oh Gott, gute Frage. Also, was ich mitgeben möchte, ich glaube, es fordert Mut, positiv zu sein und optimistisch und zuversichtlich und dankbar und selbstbewusst und selbstvertrauend und genießend. Weil Meckern und Unzufrieden und pessimistisch und zynisch, und das können alle. Hm. Weil das ist auch, oder das kann man ganz leicht. Und da ist ja auch eine Angst dahinter. Es fordert wirklich Mut, selbstbewusst zu sein. Es fordert Mut, positiv und optimistisch zu sein. Aber ich glaube, dass es schlussendlich, in der schlussendlichen Konsequenz, dass wir alle irgendwann sterben werden. Mhm. Und dass so viel Scheiße und so viel Leid auf der Erde passiert, ist das, glaube ich, die einzige logische, die einzige richtige Konsequenz. Weil sonst kann man es gleich lassen. Also sonst... Das ist jetzt sehr zynisch und bitter, glaube ich, aber sonst kann man, glaube ich, gleich von der Brücke springen.
Ja,
also,
ich verstehe.
Weil ein Leben zu leben, aber immer mit so einer Miesepetrigkeit und immer mit so Klagen und Jammern, das ist totaler Käse. Also deswegen lieber mutig sein und sagen, ich habe mal ein Zitat gehört, das ist echt krass, ist, aber es ist halt so, Buddha hat irgendwie gesagt, meistere die 24 Stunden des Tages, mache es gut, ohne in Selbstmitleid zu verfallen. Und ich kann auch gut jammern und klagen, aber in letzter Zeit gar nicht mehr, verrückterweise, weil die Diagnose ein paar Sachen in mir wirklich gerade gerückt hat oder bestimmte Veränderungen mit sich gebracht hat, die ich mir schon lange gewünscht habe und über die ich sehr dankbar bin. Totaler irrer Scheiß, dass ich halt diese Diagnose habe, aber trotzdem, das ist ein paar wirklich, ja, wie ich es schon gesagt habe, irgendwie bin bestimmte Dinge losgeworden, die mir schon ein paar Jahre wirklich mich sehr genervt und belastet haben, und habe den Fokus irgendwie klarer gekriegt wieder und habe jetzt irgendwie das Recht, positiv zu sein und gleichzeitig aber auch die Verpflichtung mir gegenüber, für mich und für meine Nahen, für mein nahes Umfeld.
Ja.
Siehst du, was ich meine?
Also, ja, klar, verstehe ich das. Und es ist verrückt, dass du dafür diese Krankheit brauchtest, ja.
Das ist schrecklich, so ein bisschen so gesehen. Das ist schon gleich so, ich denke, na toll, was für eine Rechnung musste ich zahlen.
Ja, richtig. Aber es ist schön, dass du in diesem Bewusstsein kommst. Da bist du viel, viel weiter als manche andere.
Ja, ich habe gar keine andere Wahl. Ne? Ich habe gar keine andere Wahl, als positiv und optimistisch und zuversichtlich zu sein.
Ja.
Alles andere würde mir, damit würde ich es mir nur extrem schwer machen und damit würde ich mir die Zeit, die ich habe, versauen. Und nicht nur mir, sondern auch meinen Sohn und den Menschen, die mich mögen und die ich mag. Und stattdessen mache ich lieber schöne Projekte und entwickle mich weiter und hoffe, dass das noch viele Jahre so sein wird.
Ja,
das. Und ich glaube, das wünsche ich den Menschen. Oder also das ist ja die Frage, wen meinst du damit, ne? Also, dass die was finden, was ihnen richtig Freude bereitet, dass die einen Raum haben, in dem, also symbolischen Raum, ne? Das kann zu Hause sein, das kann der Garten sein, das kann der Sportclub sein, das kann was auch immer sein, in dem sie sich wohlfühlen. Dass sie sich selber vertrauen und ihren Selbstheilungskräften.
Ja, und das ist eben auch schön, dass du das so teilen kannst, weil du auf dieser Ebene, wo du jetzt bist, ja, wir jetzt, ich jetzt nicht bin, nur dann so, ne? Und deswegen ist es interessant, das eben zu hören. Auch klar, man kann immer sagen, sei positiv, aber am Ende zählt es. Ja,
so ist es. Ja, aber sind wir nicht ab einem bestimmten Alter alle an dem Punkt, also auch ohne diese Diagnose?
Ja.
Das habe ich nämlich vorher einfach nicht bewusst gehabt.
Ja,
also stimmt. Weil eine Sache ist klar, ne, in unserem Leben. Ein Fakt ist unausweichlich, dass wir alle sterben werden.
Ja.
Nur wann und wie, und das wissen wir ja nicht. Und weil wir alle so große Angst davor haben, verdrängen wir das natürlich. Das ist ja ganz, ganz logisch, weil es darum geht, im Hier und Jetzt zu leben und dieses Leben zu bewältigen und zu gestalten. Und deswegen fokussieren wir uns natürlich nicht auf den Moment, weil das macht ja nur Angst.
Ja.
Aber dieses Bewusstsein darüber, dass dieses Leben endlich ist und wir nicht unzerstörbar oder so, ich suche gerade was, was mir nicht richtig einfällt, dass wir das ja eben nicht sind. Wenn ich das mehr gewusst hätte, dann hätte ich noch mehr auf mich aufgepasst. Dann hätte ich meine bescheuerten selbstzerstörerischen Wiederholungsspiralen vielleicht früher beendet. Und dann hätte ich diese Diagnose mir erspart, zum Beispiel. Also hätte, wenn. Also ich glaube, ich hätte mir das gewünscht, dass ich mehr ein Bewusstsein dafür habe, wie besonders ist das Leben und gesund und im Hier und Jetzt 24 Stunden des Tages gut zu meistern, ohne zu jammern. Wer weiß, jetzt kann ich es nicht mehr ändern und jetzt macht es keinen Sinn mehr, so darüber nachzudenken. Und ich bin dankbar darüber, dass es mir jetzt gelingt. Aber ich hätte, das wäre schon cool gewesen zu wissen, wie, wenn ich früher vielleicht das Selbstvertrauen, den Mut gehabt hätte, mit Selbstvertrauen mich um mich zu kümmern.
Ja, definitiv. Aber es ist eben ein Geschenk, dass du das ja jetzt deinem Kind, deinen Menschen um dich herum mitteilen kannst, ne, und hier im Podcast teilen kannst, weil immer noch Menschen halt ja auch ihre Autopilote fahren und eben selbstzerstörerisch unterwegs sind. Und dadurch, dass du jetzt das teilen kannst, werden vielleicht der ein oder andere mal anders darüber denken und vielleicht nicht so zerstörerisch weitermachen, ne, sondern bewusst werden, im Hier und Jetzt zu leben.
Ja, vielleicht fragen diese Menschen sich ja, sollen wir jetzt alle Clowns werden oder was? Aber das ist es ja gar nicht, nee, sondern mehr die Prinzipien der Clownerie in sich bewusst haben. Und die haben wir ja alle, weil wir ja alle mal 2 Jahre alt waren. Und Zweijährige muss man ja nur beobachten, oder Kinder, die gerade frisch laufen gelernt haben. Und das ist ein wunderschöner, das sind unsere Meister. Das ist halt so ein Spiegelbild eigentlich oder mehr, ne, weil die sind ganz positiv und ganz echt und die erleben alles ganz unmittelbar und ganz direkt und die können im Hier und Jetzt leben. Mhm. Also denen ist die Vergangenheit nicht wichtig und das, was in der Zukunft kommt, können sie sich sowieso noch nicht so richtig visualisieren. Und diese Fähigkeit als Erwachsener zu erhalten, das ist diesen inneren kleinen Buddha sozusagen. Das ist glaube ich, worum es geht.
Schön. Ja, auf jeden Fall, weil ich lese auch gerade ein Buch und da ging es auch heute darüber, habe ich heute Morgen gelesen, dass es im Moment zu sein und dass wir was war, ist vorbei. Das Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Was in der Zukunft ist, ist noch nicht da, können wir noch jetzt nicht verändern. Aber das, was jetzt im Moment ist, das können wir verändern und leben. Und Das zählt nur. Ne? Also, weil alles andere ist nicht da, sondern nur das, was wir jetzt in diesem Moment erleben. Und wenn wir darüber bewusst sind, dass wir jetzt leben, ja, ist ein Riesengeschenk. Ja.
Ja. Ach, also, vielen Dank. Überforderung war.
Ja, erzähl. Ja.
Ich hatte nur noch einen Gedanken, weil wenn ich in der Überforderung war und mehr auf dieser zynischen oder erschöpften Ebene unterwegs gewesen bin, da habe ich immer gedacht, ja toll, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn nur entspannt, unmittelbar im Hier und Jetzt sein? Dann kann ich überhaupt nichts planen, nichts vorbereiten, nichts irgendwie beginnen und daran konsequent dranbleiben. Das können wir westlichen Menschen gar nicht. Wir gehen zur Schule und arbeiten mit Aussicht auf etwas. Und wir gehen zur Ausbildung und haben einen Plan und verfolgen den. Und so werden wir groß, so arbeiten wir. Wie soll das funktionieren? Also nur fröhlich im Hier und Jetzt, meinem jetzigen Impuls folgen. Die Sonne scheint, also gehe ich raus. Ich habe bloß eine Kugel Eis, also hole ich mir eine. Ich möchte mich auf die Wiese legen und mich entspannen, also tue ich es. Also wie soll das gehen? Wie sollst du als erwachsener Mensch so leben und was auf die Reihe kriegen? Ne? So kann man ja auch drüber denken. Aber das ist, glaube ich, Quatsch, weil das ist wiederum zynisch, das ist polemisch, das ist querulantisch, das so in Frage zu stellen. Es geht darum, sich diese Qualität innerlich zu erhalten und es nicht dauerhaft zu tun, aber es zu tun und es sich zu erlauben und dann wirklich in die eine kugelschwarze Johannisbeer-Sorbet ganz hinein zu verschmelzen und nur die im Jetzt zu erleben, wie sie riecht, wie sie schmeckt, wie sie aussieht, dass sie die erste Kugel Eis in diesem Jahr ist nach einem langen grauen Winter und dankbar zu sein und sich darüber zu freuen, weil das löst so starke Energien in dir als Mensch aus, die dir wieder in anderen Situationen im Beruf, als Selbstschutz, in der Beziehung, für die Offenheit, in der Liebe zu deinem Kind nachhaltig wichtig sind. Also es ist was ganz, ganz Besonderes, es ist was ganz Besonderes und was kostet ganz, es ist was ganz Mutiges, glücklich und zufriedener Mensch zu sein und das zu verfolgen und andere daran teilhaben lassen zu dürfen. Und auch heutzutage mit aktuell im Ukraine-Krieg habe ich auch gedacht, na toll, ist jetzt wieder eine weitere schlimme Katastrophe in unserer Welt, die uns Clowns in Frage stellt, ob es nicht naiver Kinderquatsch ist, was wir tun. Ob wir nicht alle politisch viel engagierter sein müssten und in den Kampf ziehen müssen. Und ich habe gedacht, nee, es ist unsere verdammte Aufgabe und Pflicht, positiv, liebevoll, neugierig, offen und zuversichtlich zu sein, um rein systemischen Gegengewicht herzustellen. Es ist rein systemisch einfach nur eine Gegenenergie gibt.
Und das Licht zu sein, ne? In der Dunkelheit. Also das bunte Licht.
Genau, absolut. Ja.
Und das Konfetti. Ja, auf jeden Fall. Oh, schön. Ach ja, ich könnte dir stundenlang zuhören, das ist nicht. Oh, aber jetzt haben wir ja schon ganz
viel zu viel gelabert.
Nein, alles gut, das war tief.
Danke, dass du mich das alles gefragt hast.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir, dass du alles beantwortet hast. Es sind ja auch immer Deep Talk-Fragen, ne, die nicht immer jeder gerne vielleicht beantwortet. Aber ich danke dir sehr, weil das gibt ja einem sehr viel. Also mir hast du sehr viel gegeben. Also ich habe zwischendurch Pipi in den Augen gehabt, weil ich einfach so berührt bin von den Dingen, die du erlebst und auch teilst und fühlst. Und ich fühle dich total in allen Dingen, die du sagst. Und auch derjenige, der dich hört jetzt und zu uns zuhört, glaube ich auch.
Das ist schön. Ich danke dir sehr, Nadja, dass wir uns kennengelernt haben und dass du mich eingeladen hast, dir meine Geschichte erzählen zu können, ein bisschen davon.
Ja, danke dir, dass du das so teilst. Dass du
auch machst, so diesen Raum zu bieten, ne, so Fragen zu stellen und interessiert zu sein, das ist ja auch sehr mutig.
Danke.
Ein sehr schönes Thema.
Mut an der Hand. auf jeden Fall.
Weil es die Menschen so verbindet.
Mhm. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall.
Und wir sehen uns ja bald zur Clowns Convention, das finde ich ganz großartig.
Ja, endlich live. Und einmal dicke Feste auf jeden Fall drücken. Das finde ich auch total, ich freue mich sehr. Ja, danke, danke, danke auf jeden Fall. Und ich danke auch demjenigen, der gerade zuhört, auch danke für dein Sein, derjenige, der gerade zuhört. Und schön, dass es dich gibt. Und Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja.